Also Paulus macht einen Aufruf. Wir lesen von diesem Aufruf bereits im 1. Korintherbrief, im Kapitel 16, 1, Vers 4. Dort sagt Paulus den Christen in Jerusalem, denen geht es nicht gut, legt doch jetzt schon mal Geld zusammen, dass wenn ich wiederkomme, dass ihr dann schon was auf die Seite geschafft habt und das würden wir dann mitnehmen nach Jerusalem. Und scheinbar gab es da Konflikte und sie haben das erstmal nicht getan. Und dazu muss man wissen, dass die Gemeinde in Korinth eine sehr wohlhabende Gemeinde war. Man liest das immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Korintherbrief, so zum Beispiel, als es um das Abendmahl geht und wo Paulus den Korinthern den Vorwurf macht, dass die Reichen und Wohlhabenden zum Gottesdienst zusammenkommen, anfangen zu essen, zu trinken und nicht auf die Diener und Sklaven warten, die noch länger ihre Arbeit verrichten müssen. Und wenn dann die Diener und Sklaven kommen, dann sind die Reichen und Wohlhabenden schon satt und zum Teil sogar betrunken. Und dann sagt Paulus, so könnt ihr natürlich das Abendmahl nicht halten. Aber damit wir jetzt nochmal gemeinsam wissen, worum es eigentlich geht, habe ich mal so die wesentlichen Bibelverse zusammengeschrieben und ihr bekommt die nochmal auf Folie zu sehen und wir gehen das nochmal im Wortlaut durch, weil es lohnt sich hier nochmal wirklich diese einzelnen Aussagen von Paulus anzuschauen und vielleicht mache ich auch zwischendrin ein oder zwei Bemerkungen zu dem, was da jetzt steht. Oh, das ist aber klein, wir hatten die Folie gemacht. Ich glaube, das war ich, okay. Nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Sie haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ganz kurz, die Einführung von diesem Kollektenaufruf beginnt damit, dass Paulus sagt, schaut euch mal die Gemeinden in Mazedonien an. Also Korinth ist ja eher auf dem Peloponnes und Mazedonien im Norden, ein bisschen weiter weg. Und er sagt, die haben nicht viel gehabt. Und die haben enorm viel zusammengelegt, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Und so wie Paulus hier beschreibt, sagt er sogar, wir wollten eigentlich gar nicht dieses große Opfer, diese große Kollekte annehmen, weil wir sehen, wie sie über die Maßen geben. Aber sie haben es als ein Vorrecht gesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem zu beteiligen. Okay, dann Vers 8 weiter. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Ihr könnt jetzt beweisen, nächste Folie. Ihr könnt jetzt beweisen, dass ich eure Hilfsbereitschaft richtig eingeschätzt habe. Dann brauche ich den Leuten aus Mazedonien, wenn sie mit mir nach Korinth kommen, nicht beschämt einzugestehen, dass wir uns geirrt haben, weil ihr doch noch gar nicht so weit seid. Es soll doch eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Wie geht's euch mit diesem Kollektenaufruf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Aufruf von Paulus hochgradig manipulativ. Also man könnte jetzt sagen, ja nein, das ist ja Wort Gottes, ist ja Paulus, aber es ist sehr manipulativ. Ja. Ich will sehen, wie echt eure Liebe ist, gebt mal was. Ja. Nicht nur reden, auch tun. Wir wollen kein Opfer von Geizhälsen haben und so weiter. Ich finde es schon fast anmaßend, wie Paulus hier zum Geben aufruft und wir die Gemeinden in Mazedonien vergleicht, um die Korinther zum Geben zu animieren. Er sagt, guck mal, die haben nichts und die haben ganz viel gegeben. Jetzt, ihr habt doch viel, jetzt will ich mal sehen, was bei euch rüberkommt. Und doch scheint Paulus von seiner Vorgehensweise positiv überzeugt zu sein. Und tritt da ziemlich direkt und autoritär auf. Also wie immer du jetzt diesen Aufruf einschätzt und was das bei dir so emotional, gefühlsmäßig auslöst, wir dürfen davon ausgehen, dass es den Korinthern ähnlich ging. Dass da ein gewisser Ärger hochkam, vielleicht auch eine Gleichgültigkeit, sicherlich auch ein Stück weit Zorn, was sich der Paulus da erlaubt, aber doch auch die Einsicht, dass Paulus ja mit seiner Beschreibung der Situation nicht voll daneben liegt, sondern da ist ja schon auch was dran an seinen Worten. Und um zu verstehen, was Paulus im Kern eigentlich den Korinthern sagen möchte, schauen wir uns nochmal zwei Verse an, und zwar den Vers 8 und den Vers 9 aus dem 8. Kapitel. Wir lesen die beiden nochmal explizit, diesmal in einer größeren Schrift. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gerne sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Also ich finde es herrlich. Natürlich will ich euch nichts empfehlen. Und wenn wir den Text studieren, da heißt er auch nicht, ihr müsst oder ich befehle euch. Aber der ganze Abschnitt, der trieft so von Aufruf, von Appell, von das gehört sich aber, wenn man Christ ist, dass es schwierig ist, da diese hohen Erwartungen nicht wirklich zu hören. Stellt euch einmal vor, hier im Gottesdienst würde der Gottesdienstleiter, der normalerweise den Kollektenaufruf macht, oder einer aus der Gemeindeleitung würde sagen, hey, ich will euch jetzt nichts befehlen. Also Kollekte kommt ja heute noch, habt ihr schon gemerkt, gell? Also ich will euch ja nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft von der Heilsarmee möchte ich schon mal sehen, wie echt eure Liebe ist. Fühlt sich komisch an und doch ist es Wort Gottes. Und darum geht es in dem Abschnitt, den wir uns hier anschauen. Es geht hier um die Echtheit der Liebe. Das ist das wesentliche Thema. Und ja, auf der einen Seite geht es um die Kollekte für die Christen in Jerusalem. Aber darüber hinaus geht es für alle Christen zu aller Zeit um Folgendes. Und das ist der Kern von diesem Abschnitt. Wenn das Evangelium ein Evangelium der Großzügigkeit ist, wenn das Evangelium ein Evangelium der Gnade und der Wiederherstellung ist, inwieweit darf dann dieses Evangelium, von dem ich selbst so sehr profitiere, mein Herz bestimmen, dass ich bereit bin, alles andere wieder Jesus und seiner Herrschaft zu unterordnen? Darum geht es in diesem Abschnitt und ich zeige gleich nochmal, wie konkret Paulus diesen Punkt macht. Also es geht hier nicht nur ums Geben, es geht auch ums Geben, aber vielmehr geht es noch darum, wenn wir ein Evangelium der Großzügigkeit empfangen haben, inwieweit sind wir bereit, das zu verinnerlichen und selbst danach zu leben und selbst in einer Großzügigkeit aufzutreten. Darum geht es, Paulus. Und er gebraucht dazu zuerst einmal die Mazedonier, um den Korinthern etwas klarzumachen. Er sagt nicht, es geht darum, ob sie arm oder reich sind, ob sie viel oder wenig geben. Darum geht es ihnen gar nicht. Sondern in erster Linie hebt Paulus das Gottvertrauen hervor, das die Mazedonier haben, zu sagen, wenn wir so einen guten Gott haben, dann wollen wir aus dem, was wir haben, wollen wir geben. Und sie geben nicht nur aus ihrer Zeit, dass sie sagen, ja, wir fahren mal nach Jerusalem und renovieren deren Kirche. Und sie geben nicht nur aus ihren Gaben, dass sie sagen, wir schreiben mal ein paar prophetische Worte zusammen und die nimmt Paulus mit nach Jerusalem und liest sie dann dort vor, sondern es wird sehr handfest und sie sind bereit, das, was uns mal sehr kostbar und wichtig ist, ihr Geld, ihre Finanzen, Paulus mitzugeben, um damit ein Segen für die Christen in Jerusalem zu sein. Und ich finde, dass Geld ein hervorragender Indikator dafür ist, wo wir in unserem Glauben mit Jesus stehen. Am Umgang mit Geld siehst du selber, wie du das Evangelium lebst und was dir dein Glaube bedeutet. Zuerst einmal, Geld hat ja großen Reiz und es hat auch eine große Macht. Jesus spricht ja in den Evangelien darüber, dass Geld sogar ein Gott ist, dieser Mammon, der angebetet werden möchte. Und die Frage ist, horten wir das Geld oder gebrauchen es, uns vor allem erstmal Sicherheit zu erkaufen? Oder nehmen wir das Geld, um unsere Bedürfnisse in erster Linie zu befriedigen und dann, wenn was übrig bleibt, dann sind wir auch noch großzügig? Oder haben wir wirklich den Blick, dass Gott uns großzügig gegeben hat und wir ein Evangelium der Großzügigkeit empfangen haben und entsprechend großzügig ins Reich Gottes zurückgeben an unsere Missionare, an Menschen, die bedürftig sind, an die Gemeinde, weil es uns wichtig ist, dass Gott Ehre bekommt, auch im Bereich der Finanzen. Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben? Und darauf beziehen sich jetzt die Worte von Paulus. Er sagt, liebe Korinther, nehmt euch ein Beispiel an der Großzügigkeit und dem Gottvertrauen der Mazedonier. Die, die wenig haben, geben so viel. Allerdings formuliert er es etwas anders, es steckt nur zwischen den Zeilen drin. Er ermutigt die Korinther, dass sie nicht nur bei ihrem geistlichen Reichtum stehen bleiben, sondern auch aus ihrem materiellen Reichtum, für den die Korinther bekannt waren, bereit sind zu geben. Und dazu schauen wir uns den Vers 7 an, den wir jetzt noch nicht näher betrachtet haben. Aber hier kommt es so schön zum Ausdruck. Ihr lieben Korinther, ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben. Durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt. Durch das Verständnis der Botschaft Gottes, durch euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Also ihr seid doch so reich gesegnet worden und wenn ich in eure Gottesdienste, in eure Gemeinschaft reinschaue, dann sehe ich diesen geistlichen Segen, aber belasst es nicht allein beim geistlichen Segen, sondern seid auch bereit, von eurem materiellen Reichtum zu geben. Und für mich klingt an dieser Stelle, klingt für mich die Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling an. Das ist für mich die Parallelstelle und ihr werdet gleich sehen, warum. Der Jüngling, der geht auf Jesus und seine Jünger zu und sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt zu ihm, du kennst doch Gottes Gebote. Und dann zählt er ein paar aus. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt der junge Mann, Lehrer, an all das habe ich mich von meiner Jugend gehalten. Wenn wir die Aufzählung von diesen 6 Geboten, die Jesus nennt, Revue passieren lassen, dann fällt uns auf, dass das alles Gebote aus den 10 Geboten sind. Aber das erste Gebot fehlt, das zitiert Jesus nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich weiß nicht, ob Jesus das bewusst weglässt. Ich vermute mal, weil die Geschichte geht weiter. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel deinen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht, und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Und das ist jetzt reine Spekulation, was ich sage, dass dieses Vermögen, das dieser junge Mensch besaß, eine ganz wichtige Sache in seinem Leben war. Dass sie so wichtig war, dass sie mit Gott in Konkurrenz war. Und dass Jesus das wusste. Und deshalb hat er nicht gleich das erste Gebot genannt. Aber sagt, im Grunde genommen, wenn du alle Gebote halten möchtest, gehört auch das erste Gebot dazu. Und ich empfinde, dein Umgang mit Reichtum steht dir da im Weg, Gott alles zu geben. Und das macht den jungen Mann hier so traurig. Ich glaube, darum geht es Jesus im reichen Jüngling. Und jetzt komme ich wieder zurück, darum geht es auch Paulus mit den Korinthern. Ihr sagt, ihr lieben Korinther, ihr könnt euch nicht einfach die Gebote rauspicken, die euch gefallen. Ihr lieben Korinther, ihr könnt nicht einfach den geistlichen Segen in euer Leben integrieren, von dem ihr sagt, der tut mir gut, der bringt Heilung, Wiederherstellung, Gnade und Segen. Sondern ihr lieben Korinther, wenn ihr gläubig geworden seid an Jesus Christus, dann ist der Ausdruck eurer inneren Entscheidung, dass ihr Jesus alles hingebt, dass er Gott alles unterordnet, dass ihr bereit seid, alles hinzugeben und nicht nur die Rosinen rauspickt. Jesus nachzufolgen, dem Evangelium zu glauben und das Evangelium ins eigene Leben zu integrieren, bedeutet, Jesus ist Herr in all meinen Lebensbereichen. Und das ist es, was Paulus hier den Korinthern sagen möchte. Er macht es ein bisschen geschickter, ein bisschen subtiler, vielleicht auch ein bisschen manipulativer, indem er mit den Mazedoniern anfängt. Aber im Grunde genommen sagt er nichts anderes. Er sagt, wenn ihr es wirklich vom Herzen mit Jesus meint, dann hat es auch Auswirkungen in eurem materiellen Reichtum. Und dann kommt dieser 9. Vers aus dem 8. Kapitel auch nochmal als Erklärung. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ja, Liebe gibt alles. Liebe gibt alles. Und in der Liebe Gottes hat Jesus alles gegeben. Und deshalb auch diese Formulierung von Paulus, ich möchte sehen, wie echt eure Liebe ist, weil Liebe alles gibt. Wenn wir an Jesus glauben und an den Reichtum, den er gibt, dann ist es ein Reichtum nicht in erster Linie in Dingen und materiellen Sachen, sondern ein geistlicher Reichtum, ein geistlicher Segen, ein Segen, wo wir in unserem Leben Wiederherstellung erleben, wo wir Heilung erleben, wo wir zu den Menschen werden in unserer Persönlichkeit, die Gott gedacht hat, als er dich und mich geschaffen hat. Das ist der Reichtum, von dem Paulus hier spricht, den Jesus zu schenken hat, zu geben hat. Ein Reichtum über alle Maßen, weit über das hinaus, was materieller Reichtum ausmacht. Und diesen Punkt, den hatten die Korinther scheinbar nicht verstanden. Und dazu möchte ich euch nochmal einen Vers anschauen. Oh, das kann man noch schlechter lesen, ja. Und zwar nochmal den Vers 9. Paulus sagt, Jesus wurde reich, war reich und wurde arm, um uns, er sagt nicht, Jesus war reich und wurde arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Also es ist hier kein theologischer Lehrsatz, ja, welche Rolle Jesus spielt in unserem Glaubensverständnis und dass er jetzt mit allen Gläubigen etwas tut, sondern Paulus sagt hier ganz klar zu den Korinthern, Jesus war reich und wurde arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ihr lieben Korinther, ihr habt es noch nicht verstanden. Ihr seid an der Stelle noch unterwegs wie mit angezogener Handbremse. Ihr seid noch nicht hineingekommen in ein Evangelium der Großzügigkeit. Ihr versteht nicht, dass Jesus euch durch seine Armut enorm reich gemacht hat und dass ihr geben könnt, indem ihr das Evangelium der Großzügigkeit annehmt, weil Jesus zuerst großzügig war. Jesus hat in seiner Liebe alles gegeben. Zeigt mir doch an eurer Gabe, dass die Echtheit eurer Liebe entsprechend ist. Wir wollen das Ganze jetzt noch mal ein bisschen konkreter machen. Jetzt kommt das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also ich bin Deutscher. Wenn du von dir denkst, dass du ein großzügiger Mensch bist, dann ist das, was jetzt kommt, nicht für dich. Dann kannst du jetzt einfach mal weghören. Aber alle, die schon so ein bisschen Herzklopfen haben oder die so ein bisschen ungemütlich sich fühlen oder unruhig werden bei den Themen Geld geben oder Großzügigkeit, euch möchte ich einfach mal zwei, drei Fragen stellen, und noch mehr Fragen findet ihr im Gottesdienstflyer, aber hier mal zwei, drei Fragen. Wenn du morgen oder übermorgen zu deinen Kollegen, zu deinen Kolleginnen gehst und die fragst, hey, glaubst du, dass ich ein großzügiger Mensch bin? Was glaubst du, was würden dir die antworten? Also nicht du selber dich beurteilen, sondern wenn du andere aus deinem Umfeld fragst, was würden dir die Personen antworten? Bist du ein großzügiger Mensch? Was löst eine Predigt über Finanzen aus? So am Anfang vom Gottesdienst, oh nee, heute Finanzen. Oh. Oder eine Freude oder eine Gleichgültigkeit. Auch das ist ein guter Indikator, wo man bei dem Thema Geld steht. Und auch das dürfen wir uns bewusst machen. Und welchen nächsten Schritt möchtest du gehen, um einen großzügigeren Lebensstil zu entwickeln? Das ist ja auch etwas, was zum Glauben dazugehört, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Dass wir immer wieder hinhören, was ist jetzt gerade dran und wo ruft uns Gott aus, großzügig zu sein. Also ich finde diesen ganzen Abschnitt, und als ich den vor ein paar Monaten gelesen habe, habe ich gedacht, das wird meine nächste Predigt über Finanzen. Ich finde ihn absolut krass. Und ich finde ihn auch ziemlich irritierend oder aufwühlend, weil das so manipulativ zwingend und als Befehl rüberkommt. Und gleichzeitig trifft es mich doch, weil es mir etwas zeigt, wo ich merke, das hat was mit mir und meinem Verständnis von Reich Gottes und meinem Umgang mit Finanzen zu tun. Und Paulus, das ist so seine Quintessenz. Wenn du Christ bist und du ganzen Herzen, mit ganzem Herzen Jesus nachfolgst, dann ist dein großzügiger Lebensstil völlig normal. Deshalb zitiert er die armen Mazedonier, von denen man nicht sagen könnte, ja, die haben halt viel gehabt, deswegen haben sie viel gegeben. Sondern sagt, das gehört ganz einfach zum Christsein dazu. Und an der Stelle möchte ich es heute einfach belassen. Kollekte kommt ja noch. Aber dass wir einfach mal in uns reinhören und sagen, Mensch, wo stehe ich da an der Stelle mit Geld, mit Finanzen, mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Und wie möchte Gott mich da benutzen, gebrauchen, um ein Segen für das Reich Gottes zu sein? Ich wünsche euch jedenfalls, dass das Thema kein Ärgernis ist, sondern wirklich euch zum Segen wird, wenn wir auch hier geistlich gut mit umgehen. Wir singen jetzt gleich nochmal ein Lied zusammen. Das Lied heißt Nichts will ich mehr. Manchmal singen wir Lieder, weil wir sie schon ganz lange kennen, da kehrt so ein Automatismus ein. Manchmal singen wir Lieder und wir wissen gar nicht, was wir singen, weil sie so neu sind. Und manchmal singen wir Lieder, die wir schon oft gesungen haben, und plötzlich bekommt das Lied so eine neue Bedeutung. Und für heute lade ich euch ein, dieses Lied einfach nochmal ganz bewusst auch unter dem Aspekt der Predigt zu singen. Wenn wir singen, Herr, dir gebe ich alles hin, dir gehört mein Leben, ich will dich ehren, ich liebe dich. Das ist quasi unsere gesungene Antwort auf die Predigt auch ist. Und nach diesem Lied wollen wir, wie wir das letzten Sonntag schon an Pfingsten gemacht haben, nochmal Raum geben für Reden Gottes. Wenn Gott dir etwas aufs Herz gegeben hat, jetzt während dem Gottesdienst oder schon unter der Woche, was du hier weitergeben sollst, gerne etwas Prophetisches auch, was Gott hineinspricht in eine Situation, die du gar nicht wissen kannst, dann komm doch während dem Lied schon auf mich zu, dann gucken wir kurz, wie das passt, ob es passt und gehen dann nach diesem Lied dann in eine Zeit, wo wir einander ermutigen können, wo wir einander trösten können, inspirieren können. Darf ich euch bitten, dass wir zusammen aufstehen? Und ich würde noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, so wie Paulus das nochmal vor Augen malt, dass du alles gegeben hast. Du hast dein Leben hineingegossen in uns Menschen, hast dich selber aufgegeben. In deinem Reichtum wurdest du arm, dass wir reich sind. Und Herr, damit kommt auch so eine große Verantwortung. Ich bete, Herr, dass wir gut mit dieser Verantwortung umgehen. Gut mit dem Reichtum, den du uns geschenkt hast, dem geistlichen Reichtum, aber auch dem materiellen Reichtum. Und rede du zu unserem Herzen, dass wir uns immer wieder aufmachen, zu fragen, was ist jetzt dran, was möchte Gott tun, was ist der nächste Schritt. Herr, wir danken dir in Jesu Namen. Amen.